Mit 5:3 gewinnt Schalke gegen den ersten FC Magdeburg. Es war ein Torspektakel in der Arena. Nachher haben Spieler und Fans zusammen gefeiert. Es war großartig. Wir reden drüber jetzt bei 1904 Inside Schalke. Wir reden über das Spiel. Wir benennen den Spieler des Spiels. Klammer, da gibt's keine Überraschung. Klammer. Und wir klären die Hintergründe, warum Armin Younes jetzt nicht mehr zum Kader, nicht mehr zum FC Schalke 04 gehört. Das alles bei 1904 Inside Schalke. Viel Spaß.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
5 Tore gab es gestern für Schalke in der Veltins Arena. Es sind noch 11 Spieltage bis Saisonschluss und 3 Mann reden drüber. Herzlich willkommen zu 1904 Inside Schalke, der Experten-Talk. Heute mit unserem WAZ-Fußballexperten Robin Haag.
Glück auf, hallo.
Sinan Schad von der WAZ Gelsenkirchen.
Beseelt. Moin und Glück auf.
Mein Name ist Matthias Heselmann, auch von der WAZ Gelsenkirchen. Und die 1904 Minuten, die starten jetzt. Was war das schön gestern? Nach Spielschluss. Ich stand da noch sehr lange, wie wahrscheinlich Tausende auch, und habe mir das Spektakel nach dem Spektakel angeguckt. Die Mannschaft ist mal wieder fast vollständig in die Nordkurve gegangen, hat sich feiern lassen, hat sich mit den Fans verbrüdert, wie man das auch mal nennen mag. Es war großartig, oder?
Es war ein absoluter Gänsehautmoment, den habe ich immer noch, aber kleine Korrektur, du sagtest mal wieder. Ich glaube, das ist... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals die komplette Mannschaft mit Trainer in die Nordkurve gerufen wurde. Einzelne Spieler, ja mal, auch schon länger her. Aber die ganze Mannschaft hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Und das hat ja unfassbar viel Symbolkraft. Ne? Robin hat es in seinem, hat es sehr gut in dem Text auf watz.de zusammengefasst, wenn du überlegst, wo du noch vor 10 Monaten warst.
Ja, du warst ganz unten. Ne? Das war dieses Elversberg-Spiel, letzter Spieltag vor Saison. Die Mannschaft wurde verhöhnt, ausgepfiffen, also das, da haben wir auch hier drüber gesprochen, das war ein absoluter Tiefpunkt der jüngeren Vereinsgeschichte und jetzt dann sowas, also diese Wende ist unglaublich und die Mannschaft hat sich irgendwo auch verdient, ne? Also na, seit Monaten, seit Saisonbeginn läuft es richtig gut, man merkt, die Fans und die Mannschaft sind eine Einheit geworden und das ist halt ein Moment, wie sie dann aussagt, da kann man ganz, ganz viel Kraft rausziehen für die letzten Wochen.
Absolut, das macht ja auch was mit den Spielern. Das hat man ja auch gesehen auf der Videowürfel. Die Kamera hat ja draufgehalten, man sah auf dem Videowürfel dann wieder einen Edin Dzeko steht, der weiß Gott schon viel erlebt in seiner Karriere. Aber der stand da auch und du hast das Gefühl gehabt, der sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Junge unter dem Weihnachtsbaum. Der hat gestrahlt, die anderen sowieso. Es muss auch wesentlich laut gewesen sein, dass das, wenn die richtig aufgedreht haben, das war, glaube ich, einfach mal die emotionalen Batterien für die letzten Spiele mal richtig kräftig aufgeladen. Ne?
Ja, wir haben danach mit allen Spielern natürlich auch drüber geredet. Kenan Karaman war der Erste, der uns dann Rede und Antwort stand. Und natürlich war er da auch sehr beseelt und fast ein bisschen emotional, weil er führte sie ja auf Schalke und hat bei allem Respekt viel Scheiße gefressen in dieser Zeit auf Schalke. Und dann erlebt er sowas. Das ist für ihn absolutes Highlight gewesen in seiner Schalke-Zeit. Und ja, er wurde gefragt, ob es einen Aufstiegsschwur danach gab zwischen Fans und Mannschaft. Der Capo der Ultras hat ja auch ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet.
Hat jemand die verstanden eigentlich?
Es ging ja um Zusammenhalt und ja, dass man diesen Weg weitergehen soll. Das hatte Karaman dann uns gesagt. Jedenfalls Aufstiegsschwur, Karaman hat es ein bisschen weggedächtigt und gesagt, ja nee, ein Aufstiegsschwur war es nicht, aber das würde ich schon ordentlich heiß machen für die nächsten Wochen. Und das ist ja genau der Punkt. Wenn man einmal jetzt mit diesen Fans das zusammen erlebt hat, da oben steht, dann denkt man auch als Profi, den Leuten will ich es schenken. Denen will ich die Bundesliga wieder schenken.
Geil muss das sein nach 34 Spieltagen.
Genau darauf wollte ich hinaus. Und das war nur ein Vorgeschmack auf das, was nach 34 Spieltagen passieren wird, wenn Schalke den großen Traum da wahr machen kann. Weil dann geht's richtig ab.
Ja. Und das sagt Edin Dzeko ja auch. Ich meine, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Edin the Machine Dzeko mit seinen fast 40 Jahren steht in der Nordkurve und sagt danach natürlich das, was alle denken. Dieser Verein gehört nicht in die zweite Liga. Schalke muss in die erste Liga und dafür ist er auch gekommen. Also für solche Momente, ja. Aber eben auch, um Schalke in die erste Liga zu schießen. Und der Mann liefert ja Woche für Woche. Wir hatten gerade kurz gewitzelt, als wir überlegt haben, wer könnte Spieler des Spiels werden. Und du hast gesagt, Dzeko ist ja schon eine Kategorie für sich. Ne?
Ja, ich glaube, wir können hier 19 Minuten, 4 Sekunden über Dzeko reden, wie unglaublich dieser Spieler ist. Ne? Also alles, was Edin Dzeko macht, hat Hand und Fuß, alles. Ja. Wie er mit dem Rücken zum Gegner den Ball annimmt. Jeder Kontakt stimmt. Und auch wenn er nicht mehr der Schnellste ist, man merkt halt seine Finten. 2-3 Mal lässt er die Gegner ins Leere laufen vor dem Tor von von Ljubicic, wie er das vorbereitet und auch vorher, wo er einmal mit links erste Halbzeit knapp vorbeischlenzt.
Den Schlenzer, ne? Ja, großartig.
Ist einfach immer noch Weltklasse in manchen Aktionen. Irgendwann denkt, das kann doch nicht sein, sehr viel Schalke spielt. Also ich kann jeden Fan verstehen, der da zum Fanshop gerannt ist und sich da 10 Trikots mit Deko gekauft hat. Also ich würde es auch schon an deren Stelle. Das ist unglaublich, unglaublich.
Ich habe mir heute nochmal irgendeine Zusammenfassung angeguckt, weiß nicht, ob Sky oder Sport 1, da hieß es nochmal irgendwie, Edin Dzeko ist der Harry Kane der zweiten Liga. Das passt ganz gut, ne?
Ich meine, guck dir mal sein Kopfballtor gestern an. Das sah aus, als würde ein Champions-League-Spieler gegen einen Kreisklasse-Spieler spielen. Ne? Bei diesem, ich glaube, der Magdeburger Trainer sagte selber, totales Mismatch hoch 10 oder so.
Mismatch hoch 10, ja. Neuenberger gegen Klikum, Mismatch hoch 10.
Aber der springt ja nicht mal hoch. Der macht das ja aus dem Stand, den Kopfball.
Ja, und dann auch noch leicht weggedreht. Also es ist schon geil. Ja.
Besser geht's nicht. Ist einfach viel zu gut für diese Liga, da sind wir uns einig. Es ist das fast unfair, wenn Edin Dzeko gegen Zweitliga-Verteidiger spielt.
Ja, solange er bei uns spielt, vollkommen in Ordnung.
Also, man hatte ja so ein bisschen Zweifel. Ne? Kann er mit 39, fast 40 Jahren, der wird im März 40 immer noch einen Unterschied machen. Und jetzt steht er nach 5 Spielen bei 4 Toren, 3 Vorlagen. Es ist ja auch sogar mehr, als man sich erträumt hat. Also, selbst die Verantwortlichen haben ja gedacht, boah, vielleicht kann er den Impact geben, aber dass er einfach so dominant ist wie Harry Kane in der Bundesliga, das war ja einfach nicht absehbar. Und das ist er.
Und gestern war Dzeko ja nicht der einzige Winterneuzugang, der im Kader stand, in der Startelf stand, sondern es standen alle 5 in dem Kader. Inklusive Torwart, da fangen wir vielleicht mal kurz an, ein bisschen überraschend, Kevin Müller gestern und nicht Loris Karius. Der Rücken hat gezwackt, so
genau.
Ich es verstanden.
Genau, Rückenprobleme, Miron Music hat dann auch gesagt, wahrscheinlich nichts Schlimmes. Karius hat Samstag Vormittag noch so einen Fitnesstest gemacht, der hat er nicht bestanden, deshalb ist er ausgefallen. Also der Verein sagt, sei nicht so schlimm, wahrscheinlich bald wieder da. Muss mal abwarten, wie es dann wirklich ist. Ne? Ist halt nur eine Vermutung des Vereins, man weiß halt nicht.
Wann aber kommt. Müller hat seine Sache, wir klammern mal den Pass vor dem Elfmeter gegen Schalke aus, gar nicht schlecht gemacht, oder?
Ja, also grundsätzlich, das hatte ich auch vor dem Spiel gesagt, als ich auch überraschend sah, dass Kevin Müller spielt, war ich ehrlicherweise total entspannt, weil Schalke sich ja einen Ersatztorhüter geholt hat, der bei fast jeder anderen Zweitligamannschaft.
Ich glaube, der hat 375 Zweitligaspiele, ne? Also.
Und der Typ ist ja fit, steht im Saft. Ich hatte da keine großen Bedenken und er hat das im Grunde auch bestätigt, bis auf eben diesen doch.
Er hat ja einen ganz guten Moment sofort am Anfang gehabt, der war, glaube ich, wichtig, ne? Dass er die Ecke irgendwie sehr sicher runterpflückt und dann aber, was noch besser war, irgendwie mit einem richtig guten Abwurf auf.
Ja, das glaube ich.
Oh, einleitet, ne? Und dann eine gute Chance einleitet.
Dann schießt auf Karaman und dann wird der Schuss geblockt, aber es war schon die erste gute Chance, ja.
Genau, da hast du gesagt, auch guck mal, das läuft da hinten.
Wir haben mit Kevin Müller auch gesprochen nach der Woche, der war der Spieler, der uns nach dem Training zur Verfügung gestellt wurde. Ganz souveränen Eindruck macht er, ganz lässiger Typ, der meint, ich bin bereit, wenn was kommen sollte. Hat er gezeigt, er war bereit.
Ja, cool.
Und also da muss man sich keine Sorgen machen. Und nochmal ein Lob. Das war einfach ein super Transfer. Du hast Justin Hegren abgegeben nach Belgien. Der Vertrag war ausgelaufen, wahrscheinlich nicht verlängert worden. Und dann Kevin Müller ausgeliehen und einfach dich auf der Backup-Position im Tor klar verstärkt. Du musst jetzt keine Sorgen mehr machen. Vor allem Respekt Hegren gegenüber, aber der war schon ein Wackelkandidat in manchen Spielen. Da hätte man wahrscheinlich nicht so die Sicherheit gehabt, wie man jetzt bei Kevin Müller hat.
Ja, absolut. Und die anderen 4 Neuzugänge, Dzeko ist klar. Nach wie vor haben wir schon gegen Kiel gesagt, aber die linke Seite mit Ndjaye hinten und Ushish vorne, großartig, oder?
Ja, das war, fand ich auch sehr, sehr smart von Ushish, den haben wir danach gesprochen. Er meinte, ja, ich hab darauf angesprochen, dass er ein bisschen gezaubert hat. Ja, zweite Halbzeit mit Hacke Spitze, Ushish und Ndjaye zusammen. Da meinte er, ja, ich bin halt bei PSG ausgebildet worden und
da nennt man zaubern.
Barcelona, ne? Hauch von Champions League, kann man fast sagen.
Ja.
Ja, aber das war wirklich sehr, sehr gut. Auch Ushish, was wir mit Dzeko gesagt haben, trifft er auch zu. Der Typ ist zu gut für die zweite Liga. Mhm. Also, das ist ein Riesenstil gewesen, dass man den da ablösefrei verpflichten konnte. Ja. Weil man davon profitiert hat, dass Sunderland da irgendwie genug schon so viele Leihspieler hatte und noch einen extra Spieler verleihen wollte, wollten ihn unbedingt loswerden. Das erstmal zu wissen, ist sehr stark und dann ihn auch zu kriegen, sehr stark. Da muss man auch Max Lüftl in einem Kaderplaner ein Kompliment machen, der das mit eingestielt hat, der auch schon in Hannover mit Ushish gesprochen hat, also der war ja vorher bei Hannover, der auch schon zu Hannoveraner Zeiten mit Ushish gesprochen, den er vielleicht holen wollte. Also der Kontakt ist bestehen geblieben, jetzt hat er ihn ausgenutzt und zu Schalke geholt. Und ja, ein Spieler, der sehr, sehr viel Spaß macht.
Ja, absolut. Also ohne alles heroisieren zu wollen, trotzdem erinnern mich die beiden so ein bisschen schon an Rafinha und Fafan. Ne? Das ist natürlich ein Ball flach halten, aber grundsätzlich ist das ein eine Waffe jetzt auf der Seite, die du ja so lange nicht mehr hattest, und die beiden können einfach Fußball spielen. Ndiaye kann auch verteidigen. Das macht schon Spaß. Also Schalkes linke Seite, gerade bärenstark, da siehst du dann, wie vergleichsweise schwach die rechte starke Seite im Moment ist. Timo Becker als Schienenspieler, das funzt noch nicht so richtig.
Ja, er braucht noch Zeit, glaube ich, einfach. Ne? Die lange Verletzung, dann die Position, die eigentlich gar nicht seine Paradeposition ist, das man auch nicht vergessen. Ja, und mit seiner Statur ist er einfach nicht der perfekte Spieler, um so kleine Spieler zu matchen in den Zweikämpfen. Jetzt war es ja gestern auch auf Barış Atik, der ja ein ganz, ganz anderer Schwerpunkt ist und einfach auch ein Top-Techniker der zweiten Liga ist. Da hat man es in direkten Duellen manchmal halt schwer. Trotzdem hat Becker es jetzt nicht schlecht gemacht.
Nein, nein.
Gestern hat sich ordentlich reingekämpft, hat dann doch die meisten Zweikämpfe gewonnen, nach vorne immer wieder was probiert. Also gegen Bochum haben wir drüber gesprochen, war es eine wirklich schlechte Leistung von Timo Becker, aber er kämpft sich da rein und ja, das ist jetzt kein Jai, was die Offensiv-Output angeht, aber es war auch kein Schwachpunkt, finde ich.
Nee, kein Schwachpunkt. Ich meinte ja auch im direkten Vergleich, ne, da, also Schalke wird sicherlich in den restlichen Spielen auch sehr viel noch weiter über links kommen. Das werden die Gegner sehr schnell entschlüsseln und dann wird es auch spannend sein. Aber Timo Becker ja auch bei eigenen Ecken immer eine Waffe inzwischen, ne? Weil er am ersten Pfosten die einstudierten Bälle dann verlängert, auch gestern wieder so wie in...
So ist der Elfmeter rausgeholt worden,
genau.
Der Handelfmeter. Der ein bisschen dummes Handspiel, finde ich, von der Magdeburger, aber...
Ziemlich.
Ja, so ist der Elfmeter zustande gekommen.
Generell sind die einfach kopfballstark, unfassbar kopfballstark. Wenn du überlegst, wenn du hast Kurucay, du hast Katic, du hast Becker, du hast Dzeko natürlich. Ich glaube, bei Ecken muss man, da würde ich als Gegner, die kriegen ja schon Angst, wenn die Kanten da vorne sehen. Ne? Wobei man ein bisschen drauf gucken muss, also die Abwehr bleibt nach wie vor so ein bisschen wackeliger als noch in der Hinrunde. Ne? Also gestern auch wieder 3 Gegentore. Im Grunde genommen nur beim Hertha-Spiel gab es mal kein Gegentor. Ansonsten in
diesem Jahr. Aber da ja auch gefühlt 5 sein können, ne?
Ja.
Das war es ja auch
genau.
So löchrig wie nie.
Woran liegt das? Also, ich meine, es ist ja gut, dass wir inzwischen eine Offensive haben, die dann vorne immer ein Tor mehr schießt oder 2, als man hinten reinkriegt. Aber was ist da passiert, dass sich das so ein bisschen, dass es ein bisschen wackeliger geworden ist?
Eigentlich ist die Erklärung relativ einfach, ne? Das System wurde verändert und dadurch ist faktisch jetzt ein Offensivspieler mehr auf dem Platz und ein Defensivspieler weniger. Und das merkt man halt. Die Balance stimmt noch nicht. Also offensiv, der Output ist viel, viel besser. Das haben wir in der Hinrunde ja oft kritisiert, dass da vorne nichts geht. Jetzt geht da richtig viel, was super ist.
Ja.
Aber das geht halt wirklich zu Lasten der defensiven Stabilität. Mhm. Und was ich sehr, sehr spannend fand gestern, wir haben Ron Schallenberg gesprochen und er war nach dem Spiel absolut gar nicht euphorisiert, weil er gesagt hat, ja, das war jetzt so richtig glücklich war er nicht, weil ihn hat es gewurmt, dass halt die Mannschaft so viel zugelassen hat. Er sieht sich als die Spieler und ihm ist lieber, wenn die da 1-0 gewinnen, dreckig, als wenn so ein Spektakel da kommt, weil er weiß dann, er hat seinen Job gut gemacht. Er hat jetzt halt die Aufgabe, die Lücken weiter zu stopfen und die Räume sind einfach größer als zwischen Angriff und Abwehr und er hat viel mehr Raum zu verteidigen, was schwer ist. Und gerade bei hohen Bällen oder bei langen Bällen hast du halt einfach faktisch einen Verteidiger weniger im Zentrum, im eigenen Strafraum, was die Gegner immer wieder ausnutzen können.
Mhm. Zumal Ron Schallenberg gestern, ja auch das ist jetzt Kritik auf echt hohem Niveau vergleichsweise, aber auch Ron Schallenberg ja gestern nicht seinen allerbesten Tag hatte. Ne? Also ich finde, an 2 Toren ist er durchaus wesentlich mitbeteiligt.
Das Problem ist halt, wenn gerade bei Kontern, ne? Ich erinnere mich an das 1-1, Schalke gewinnt den Ball, spielt schnell nach vorne über Ljubicic. Ljubicic trat mal ins Mittelfeld, macht er gut. Dann kommt ein ungenauer Ball auf rechts, wo Timo Becker und Edin Dzeko nicht ganz einig sind, wer hingehen sollen. Faktisch, der Ball war auch nicht gut gespielt von Ljubicic, ein bisschen zu lässig, finde ich. Aber dann alle stürmen nach vorne, was ja eigentlich auch Sinn der Sache ist. Dann passiert der Ballverlust und dann hast du einen Verteidiger weniger hinterm Ball, als du noch in der Hinrunde hattest. Und dann ja, ist es auch gerade für Nikola Katic, der, wie wir alle wissen, im Tempo nicht der schnellste ist, schwierig. Die Gegner wissen es auch, löffeln den Ball dann oft hinter Katic. Der Gegenspieler ist in der Regel schneller und dann entsteht Gefahr. Und das hast du immer wieder. Das ist deshalb relativ einfach, gegen Schalke Torchancen zu kreieren, wenn solche Ballverluste geleistet werden.
Ein Satz vielleicht noch zu Ron Schallenberg, der gestern
seinen
22. Einsatz in dieser Saison hatte und damit automatische Vertragsverlängerung.
Ja, hat er sich verdient. Ne? Also ich glaube, seit er jetzt sein drittes Jahr oder viertes Jahr auf Schalke. Mhm. Und seitdem war er eigentlich immer gesetzt.
Er hat ein bisschen gebraucht.
Hatte Auf und Abs. Ja. Er kam ja als riesiger Hoffnungsträger von Paderborn, hat die Erwartungen anfangs nicht so erfüllen können. Aber ich sag mal, spätestens jetzt in der Saison unter Miron Muslic ist er einfach mit seiner Spielweise ein wichtiger Faktor, weil er halt schon ein guter Staubsauger vor der Abwehr ist. Er ist halt seine großen Stärken darin, das Spiel zu lesen und gerade gegen den Ball zu antizipieren. der ist ein guter Zweikämpfer, kommt gut auf Balleroberung und das hilft diesem System super gut. Und gerade in Kombination mit Elfhausi in der Hinrunde hat es halt super funktioniert, dass Schallenberg denjenige war, der im Zentrum den Rücken freigehalten hat. Elfhausi hatte ein bisschen eine freie Rolle, konnte ein bisschen wirbeln. Es hat super gut gepasst. Also ich glaube schon, dass es keine schlechte Nachricht für Schalke ist, dass Ron Schallenberg bei Nixon Otter spielt, ein sehr guter Zweitligaspieler.
Bevor wir in Hackmann das Spiel machen, Fragezeichen, machen wir nochmal.
Spieler des Spiels.
Wir hatten es ja vorhin schon kurz angedeutet. Ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, seit er da ist, haben wir ihn, glaube ich, zum Spieler des Spiels gemacht, Edin Dzeko. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber der ist fast eine Kategorie für sich. Aber wir können dann nochmal sagen, außer er widerspricht mir jetzt, oder wir sagen, wer uns noch so gut gefallen hat gestern.
Edin Dzeko muss man schon nennen, ganz klar.
Kein Widerspruch.
Ja.
Spieler des Spiels auch gestern wieder Edin Dzeko. Also einer von vielen Guten, aber dann doch noch mal einen Tacken drüber.
Ja. Uschisch hat mir gestern super gefallen, Jari hat mir super gefallen. Ich fand Elfhausi gestern stark. Ich glaube, der kommt wieder so ein bisschen aus seinem kleinen Tal raus. Du hast mir, glaube ich, nur 3 gegeben.
Ja.
Ich fand, der hat relativ viel Alarm gemacht, war an vielen Aktionen beteiligt. Der läuft einfach unfassbar viel.
Jede Woche viel, der läuft am meisten.
Klar. Ja.
Und auch Jovicic war gestern ehrlicherweise besser als in den ersten Partien. Also jetzt nicht allein wegen des Tores, das hoffe ich, ist bei ihm nochmal so ein so ein Brustlöser. Aber auch grundsätzlich war er besser jetzt im Spiel integriert als in den Wochen zuvor. Mhm. Also man hätte einige zum Spieler des Spiels machen können, wenn Schalke nicht Edin Dzeko hätte.
Ja, das trifft's ganz gut, ja.
Okay. Eine Personalie gab es noch diese Woche, die dann auch vielleicht so ein bisschen für Erstaunen gesorgt hat. Armin Younes ist weg. Und zwar mit einer Vertragsauflösung.
Genau.
Vielleicht erklärst du mal die Hintergründe.
Ja, das kam schon relativ überraschend für uns. Ne? Armin Younes stand ja in der Hinrunde eigentlich zuvor immer im Kader, hat sogar, ich glaube, in Bochum und noch ein Spiel gespielt, einmal sogar Startelf. Und ja, dann die Vertragsauflösung. Der naheliegende Grund ist, Spielzeit von ihm wäre realistisch betrachtet gen Null gegangen in der restlichen Rückrunde, weil durch die offensive Neuzugänge, die wir gerade alle gelobt haben, ist für Younes halt kein Platz mehr im Kader und vielleicht sogar auch im Trainingskader, so weit ging es schon. Ne? Wenn man halt 11 gegen 11 spielt, dann will man eher Leuten wie Zaltschi Barra oder so noch dann sehen als Armin Younes, wo man weiß, die Wege trennen sich im Sommer spätestens. Ja, Armin Younes hat ja viel erreicht in seiner Karriere, hatte eine tolle Karriere, aber auf Schalke hat es von Anfang an nicht so richtig funktioniert. Er hatte ganz andere Erwartungen, der Verein hatte andere Erwartungen. Er konnte einfach in seinen 1,5 Jahren dem Verein nie so richtig seinen Stempel aufdrücken. Hm. Deshalb ist die Trennung per se jetzt richtig, aber der Zeitpunkt
ungewöhnlich, ne?
Also schon ungewöhnlich.
Warum nach der Transferperiode.
Ich frage es dann schon, warum nicht während der Transferperiode, damit Younes noch andere Möglichkeiten hätte, sich einen neuen Verein zu suchen. Letztlich ist die Vertragsauflösung auch, Schalke spart da kaum Geld. Also kurzfristig denkt man, warum machen sie es?
Ja. Also wahrscheinlich hat auch zwischenmenschlich ein bisschen was mitgespielt. Ja. Da müsste man die Beteiligten selber zu Wort kommen lassen, wenn sie es denn wollten.
Ich glaube, Armin Younes ist nicht der einfachste Typ, ne? Hat ein gewisses Ego. Mhm. Aber wir sind so nah nicht drin. Man hat da gewisse Sachen gehört. Aber mit Armin Younes selber habe ich noch nicht drüber gesprochen. Deshalb.
Okay.
Was aber spannend ist, ne? Schalke hatte ja auch überlegt, schon im Sommer den Vertrag womöglich aufzulösen. Es war ja klar, dass Younes keine große Rolle spielen würde in der ganzen Saison. Ich glaube, im September war es, da hat Mustic ja Younes schon auf der PK sehr, sehr deutlich klar gemacht, dass er keine Rolle spielen wird im Laufe der Saison. Hat sich so ein bisschen geändert, aber da gab es auch schon Überlegungen aufzulösen. Das hat man aber nicht gemacht, auch aus bilanziellen Gründen, weil hätte man da Younes eine Abfindung gezahlt, die ja im Zuge einer Auflösung üblich ist, wäre das eine außergewöhnliche Aufwendung gewesen, die in der Bilanz anders ausgeschrieben wird als das normale Gehalt. Und das hätte das Eigenkapital andere Einflüsse gehabt. Das heißt, wenn man die Eigenkapitalquote erreichen muss, man wäre es ja im Zuge der Lizenzierung 5% Schuldenabbau bzw. ein negatives Eigenkapital abbauen, wäre das da hinderlich gewesen. Deshalb hat man sich jetzt dagegen entschieden. Und jetzt, Stand Februar, muss man zwar auch eine Abfindung zahlen, aber die ist deutlich geringer. Ja, und deshalb fällt er nicht so sehr ins Gericht, wie sie noch im September oder August, dann noch gewesen wäre. Finde ich ganz spannend.
Gute Erklärung. Die Tagesordnung haben wir eigentlich fast durch. Jetzt kommen wir zum Punkt Verschiedenes.
Ja.
Es gab gestern noch einen Polizeieinsatz. Du hast darüber geschrieben, heute Morgen noch. Könnt ihr nachlesen auf watz.de. Worum ging's?
Ja, das Spiel gegen Magdeburg war von der Polizei wieder als Hochrisikospiel deklariert, wie oft, wenn größere Ostclubs in Gelsenkirchen zu Gast sind. Das heißt, es gab keinen Alkohol für Gästefans. Aber die Polizei hat vor allen Dingen einen großen Fokus darauf gelegt, die anreisenden Magdeburg-Fans ja schon im Vorfeld zu scannen sozusagen. Denn die Beamten haben sich dadurch erhofft, möglicherweise Tatverdächtige zu identifizieren, die bei schon krassen Auseinandersetzungen beim Spiel Magdeburg-Dresden in Magdeburg aufgefallen sein könnten. Und ich glaube, 5 waren es am Ende. Tatverdächtige wurden tatsächlich dann auch rausgefischt. Und ich meine, die Vorwürfe wiegen schon schwer. Ne? Da geht es unter anderem um versuchten Totschlag. Also 70 Beamten wurden damals, glaube ich, verletzt. Aber ansonsten darüber hinaus ist das Spiel aus polizeilicher Sicht jedenfalls sehr friedlich verlaufen. Ich habe auch ehrlich gesagt so sonst nichts mitbekommen.
Nee, ich auch nicht. Und wir hatten gestern, wir hatten Kartenverlust für das Spiel.
Genau.
Gestern, das muss man noch auflösen.
Ja.
Das wäre dein Part.
Genau. Also wir haben Kartenverlust im letzten Talk. Das heißt, es lohnt sich, unseren Talk immer zu schauen. Vielleicht gibt es immer mal wieder sowas.
Nicht nur deshalb.
Ne? Ja, schon deshalb lohnt sich es aber auch. Ja, jedenfalls hat eine Rebecca gewonnen, hat sich sehr darüber gefreut und hat die beiden Tickets ihrem Verlobten Mirko geschenkt.
Oh.
Den habe ich auch kurz getroffen im Stadion, waren sehr dankbar, waren mit seinem Kumpel da, beide kommen aus Duisburg, große Schalke-Fans. Ja, und ich glaube, die hatten Spaß beim 5-2.
Die hatten 5-3.
5-3, die ist eine Sport.
Genau. Ja, Spaß hatten wir auch. Nächste Woche geht's weiter, ebenfalls ein Samstagabendspiel auswärts bei Greuther Fürth.
Ja.
Tabellenletzter.
Ja.
Sind sie Tabellenletzter? Ich muss gerade überlegen. Auf jeden Fall stecken sie ganz tief unten drin. Genau, da erwartet man eigentlich nichts anderes als ebenfalls 3 Punkte, oder?
Mal 5 Tore.
Ja.
Also ich hoffe.
Spieler des Spiels, kann man schon mal.
Ich fahre hin, ich hoffe. Es wird
du fährst hin?
Ja, ich fahre hin.
Ah, dass da eine Ochsentunnel führt.
Ja.
Aber ja, in Nürnberg übernachten ist, glaube ich, ganz nett dann.
Ja, wir fahren tatsächlich hin und zurück.
Boah.
Ja, ich freue mich drauf.
Ja, wir werden alles über das Spiel berichten, wie gewohnt, einen Tag nach dem Spiel, also am kommenden Sonntag. Bis dahin, habt eine schöne Woche, genießt den Sieg noch, Tabellenführung, und wir sagen Glück auf.
Tschüss.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.